Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
So, willkommen zu eurem Montags-Update. Windkrafträder, um die geht's. Seitdem es die gibt, gibt es Streit. Anwohner klagen über Geräusche, über Schattenwurf, über Flimmern im Augenwinkel, über sinkende Immobilienpreise in der Nähe der Anlagen. Jetzt gibt es mal eine Ansage aus Berlin, was den Mindestabstand von Wohnsiedlungen angeht. Die Ansage ist, mehr als 1000 Meter dürfen es nicht sein und den Rest sollen die Bundesländer selber entscheiden. In Bayern gibt es natürlich wieder eine Ausnahme. Ist das jetzt ein gutes Signal für die Ökostromwirtschaft?
Das ist für die Windkraftbranche zumindest die Nachricht, dass es nicht noch zusätzliche Bremsen gibt, die den Ausbau behindern.
Darüber sprechen wir in dieser Episode des Update-Podcasts. Hallo Rahel Klein aus dem Update-Team.
Hallöchen.
Zugeschaltet von zu Hause. Ich habe mal eben geschaut, wenig GIFs bei uns beiden im Nachrichtenverlauf, wenn wir uns gegenseitig mal was schreiben auf dem Handy. Du hast mir mal ein Bumerang-GIF von dir geschickt, aber mir auch nicht.
Ja. Doch, ich muss sagen, das stimmt nicht. Ich habe auch nachgeguckt. Du hast nur bei WhatsApp geguckt. Bei den Nachrichten haben wir viele verschiedene GIFs, auch zuletzt von Oprah Winfrey, habe ich nachgeschaut. Wir haben eine sehr starke GIF-Kommunikation.
Ja, okay, warum sind GIFs bei uns Thema?
Weil Facebook Giphy, eine der größten GIF-Suchmaschinen, übernommen hat am Wochenende. Und da stellt sich natürlich die Frage, was heißt das für uns als GIF-Nutzer?
Ja.
Und das habe ich recherchiert.
Und wir sprechen über den Kalbitz-Streit in der AfD. Der Bundesvorstand hatte beschlossen, Andreas Kalbitz aus der Partei auszuschließen. Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion hat aber beschlossen, dass Kalbitz in der Fraktion bleiben darf. Beobachter glauben, dass der Partei eine Spaltung drohe. Ist dem so? Das auch Thema in diesem Podcast zum Update vom 18.05.2020. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Mindestabstand von 1,5 Metern, an den haben wir uns alle gewöhnt. Vor Corona haben wir das Wort Mindestabstand aber in ganz anderem Zusammenhang benutzt. Ein Mindestabstand zwischen Wohnhäusern oder Siedlungen und Windkraftanlagen. Über diesen Abstand von 1000 Metern hat die schwarz-rote Koalition der Bundesregierung lange gestritten. Heute die Meldung, Streit beigelegt. Die Bundesländer, die dürfen selbst entscheiden, ob sie so einen Abstand wollen oder nicht. Was das jetzt für den Ausbau von Ökostrom in Deutschland bedeutet, das klären wir mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Hallo Werner.
Hallo.
Werner, erstmal, wie weit müssen denn dann jetzt die Windkraftanlagen von Wohnsiedlungen entfernt sein?
Also im Bundesgesetz soll überhaupt nichts mehr dazu drinstehen. Die Länder können aber bis zu 1000 Meter Abstand in Eigenmacht verfügen. Das nennt man ein Opt-in. Also die Länder können darauf optieren, dass sie eine Abstandsregelung machen. Bayern übrigens darf seine beibehalten, die ist deutlich großzügiger, 10-mal Höhe, das können auch leicht 2000 Meter Mindestabstand sein. Der wichtigste Unterschied zu der auch diskutierten Opt-out-Regelung, also der Bund sagt, 1000 Meter Abstand sind normal und die Länder können sagen, aber wir machen weniger, das wäre gewesen beim sogenannten Repowering, also wenn alte Anlagen durch neue ersetzt werden, da hätte es Rechtsunklarheit gegeben. Früher zum Beispiel Rheinland-Pfalz, 800 Meter Abstand, wenn da ein Windrad ersetzt werden soll, hätte man das unter Umständen nicht mehr machen können, wären ganz viele Windräder aus der Produktion gefallen.
Und 800 Meter ist so ungefähr, Pi mal Daumen, der Abstand, der momentan meistens eingehalten
wird? Nee, 1000 Meter ist schon das, was momentan bei Neubauten eingehalten wird. Aber wie gesagt, beim Repowering würde man dann diese alte Grenze nach wie vor wirken lassen können und dann könnten Anlagen ersetzt werden und müssten nicht ganz abgerissen werden.
Ist das denn jetzt eine gute Nachricht für die Ökostrombranche?
Das ist für die Windkraftbranche zumindest die Nachricht, dass es nicht noch zusätzliche Bremsen gibt, die den Ausbau behindern. Faktisch haben wir ja einen Ausbaustillstand oder weitgehend im vergangenen Jahr sind netto irgendwas so um die 250 Windräder dazu gebaut worden. Das ist absoluter Minusrekord seit vielen, vielen Jahren. Und um das gemeinsame Ziel in Deutschland, nämlich 65% Ökostrom in 2030 zu erreichen. Da sagen alle Prognosen, muss man eben ein ganz klein bisschen mehr bauen. Da braucht man mehr als nur keine neue Bremse, wenn man so will.
Es ging nicht nur um die Windkraftanlagen, sondern generell, was steht noch in der Einigung der Großen Koalition?
Ganz wichtig ist, dass der sogenannte Solardeckel weg ist. Also es gab eine Grenze, bis zu der aus finanziellen Gründen Ökostrom zu garantierten Preisen abgenommen werden sollte. Und diese Grenze ist in den nächsten Wochen erreicht. Also es ist sehr brisant gewesen. Dann hätte es praktisch keine garantierten Preise mehr für neue Solaranlagen gegeben. Der Markt wäre mutmaßlich drastisch eingebrochen. Das ist jetzt mit der Einigung abgewendet.
Die Frage, die ich dir immer wieder stelle, reicht das denn jetzt, um wirklich voranzukommen im Klimaschutz?
Also es heißt nicht, dass dadurch ein Boom jetzt ausgelöst wird. Ein Punkt ist vielleicht noch ein bisschen unklar. Da heißt es, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen. Das könnte in der Tat etwas bringen, mehr Zubau bringen. Der Instanzen in der Abwehr von Windanlagen soll um eine Instanz verkürzt werden. Würde bedeuten, dass es leichter ist, Windräder vor Gericht durchzukriegen.
Mindestabstand von bis zu 1000 Metern für Windkraftanlagen von Häusern entfernt. Darüber sollen die Bundesländer jetzt selbst entscheiden. Hintergründe von Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, Emojis und GIFs sind ja besonders für faule Menschen ein hervorragendes Mittel, um Gefühle ganz schnell auszudrücken. Klick, zack, schicke ich meinem besten Kumpel oder einer Freundin eine Umarmung. Und durch GIF-Suchmaschinen, wie zum Beispiel Giphy oder Tenor, kann ich super einfach gezielt nach bestimmten GIFs suchen, auch selbst welche erstellen. Jetzt kam am Wochenende die Nachricht, dass Giphy von Facebook gekauft wird. Giphy soll einen Wert von 400 Millionen US-Dollar haben. Da haben wir uns gefragt, was bedeutet das denn jetzt für uns? Ändert sich dadurch irgendwas für unser GIF-Nutzungsverhalten? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein hat heute zu diesem Thema recherchiert. Rahel, also erstmal die wichtigste Frage vorweg. Heißt es eigentlich überhaupt GIF oder heißt es GIF?
Also ich kenne tatsächlich niemanden, der GIF sagt.
Ich auch nicht.
Muss man sagen. Im Oxford Dictionary steht, dass beide Ausspracheweisen möglich sind. Und GIF-Erfinder Steve Wilhite hat in einem Interview der New York Times mal gesagt, dass es ganz klar GIF heißt.
What?
Ich muss allerdings sagen, ja, ich war auch schockiert. Ich glaube, in Deutschland ist GIF am weitesten verbreitet. Ich werde jetzt auch nicht dazu übergehen, GIF zu sagen.
Nee, ich auch nicht. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Giphy neben der anderen Suchmaschine Tenor. Die größte GIF-Suchmaschine der Welt gehört jetzt zu Facebook. Was erhofft sich Facebook dadurch?
Also offiziell heißt es von Facebook, dass Giphy ja sowieso schon von ganz vielen Facebook-Anwendungen genutzt wird, also Facebook, dem Messenger, Instagram zum Beispiel, und dass Giphy durch die Übernahme jetzt eben noch besser in die Plattform integriert werden soll, um vor allem auf Instagram, wo GIFs ja in den Stories überhaupt nicht mehr wegzudenken sind, von uns Nutzern eben noch besser die für uns passenden GIFs anzeigen soll. Klingt erstmal toll, Kritiker vermuten aber natürlich was anderes dahinter.
Okay, und zwar?
Naja, also zum einen erhöht Facebook dadurch natürlich seine Präsenz. Giphy ist ja in allen möglichen Plattformen schon jetzt eingebunden. Und wenn Facebook Giphy dann zum Beispiel noch mit dem Hinweis versehen würde, dass es Giphy bei Facebook ist zum Beispiel, dann taucht der Name Facebook an noch viel, viel mehr Orten auf. Und was aber so die Befürchtungen sind, ist, dass Facebook Giphy nutzen könnte, um eben das Nutzerverhalten von uns, die wir GIFs ja versenden, noch besser ausspionieren kann. GIFs funken nämlich an ihre Plattform Informationen zurück, wenn die verschickt werden. Und da fürchten Datenschützer eben, dass Facebook dann Einblicke bekommen könnte, welche Nutzer welche Plattform nutzen, wie stark sie die nutzen und da zum Beispiel den Standort, also woher die Nutzer kommen.
Das heißt, Facebook würde noch mehr Informationen über uns sammeln.
Das könnte durchaus passieren. Wobei man sagen muss, es muss nicht passieren. Eva-Maria Weiß von Heise Online, die hat mir dazu im Gespräch gesagt, dass man da mal abwarten muss, dass Facebook das nicht automatisch machen wird können, sondern dass es da auch technische Änderungen geben müsste und dass es jetzt nicht gesetzt sein muss, dass Facebook das dann auch wirklich tut. Kartellrechtlich gibt es trotzdem Bedenken, weil Facebook mit seinen ganzen Übernahmen natürlich seine Marktmacht weiter ausbaut. Stichwort Instagram, das ja auch vor ein paar Jahren schon gekauft hat. Und da hat jetzt ein republikanischer Senator zum Beispiel kritisiert, dass Facebook keine Übernahmen tätigen sollen dürfte, solange es kartellrechtliche Untersuchungen gegen das Unternehmen gibt.
Könnte sich denn für uns alle als Giphy-Nutzer, falls wir das denn nutzen, was ändern?
Also nach dem Deal kursierten schon mal auf Twitter Gerüchte, dass Mark Zuckerberg ja jetzt alle GIFs, die es von ihm gibt, zum Beispiel rausnehmen lassen könnte und dann GIFs von ihm zensieren könnte. Das ist aber schon dementiert worden, dass das passieren wird. Eva-Maria Weiß von Heise Online, die glaubt erstmal nicht, dass es auf uns große Auswirkungen geben wird, also auf uns Giphy-Nutzer. Die glaubt zwar auch nicht, dass Facebook jetzt viel investieren wird, um Giphy für uns zu verbessern sofort. Und man muss ja auch sagen, es läuft ja eigentlich ziemlich gut bisher schon. Eva-Maria Weiß ist jetzt aber auch nicht alarmiert, dass wir sofort negative Auswirkungen spüren werden. Aber es könnte eine Ausnahme geben.
Wobei ein Nachteil sein könnte, dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen sagt, wir schmeißen das jetzt raus. Wir wollen nicht, dass etwas von Facebook bei uns drinsteckt oder es da eine Schnittstelle gibt, die genutzt wird. Und dann kann es schon sein, dass manches Unternehmen diesen Schritt erwägt.
Ja, und dann könnten einzelne Dienste Giphy eben rausnehmen. Als Facebook zum Beispiel Instagram übernommen hat, da gab es damals Beef mit Twitter und seitdem gibt es diese direkte Verbindung nicht mehr, also dass Instagram-Posts bei Twitter automatisch angezeigt werden und umgekehrt. Könnte also was passieren.
Dass es sowas wie GIFs überhaupt noch gibt im Jahr 2020, wenn man sich die technischen Möglichkeiten so ansieht, die wir ja generell so haben. Was können denn GIFs, das andere Videos nicht können, bitteschön?
Ja, man muss sagen, dass das GIF zwischenzeitlich wirklich auch mal fast verschwunden war, also in den 2000er Jahren. GIFs gibt es ja schon seit über 30 Jahren, wurden damals entwickelt, als die Internetverbindungen noch schneckenlangsam waren. Dagegen sind heutige Internetverbindungen ja unglaublich schnell. Und da brauchte man eben ein Bildformat, das auf möglichst vielen Geräten funktioniert und das auch wenig Speicherplatz braucht. Und mit der technischen Weiterentwicklung gab es dann eben genug Alternativen zwischendurch. Und dann gab es aber 2011 ein Comeback des GIFs. Und seitdem ist es wieder überall präsent, weil GIFs einfach für unseren schnellen Alltag wie gemacht sind, sagt Eva-Maria Weiß.
Und es sind sehr wenig Farben. Das Ganze hat eine sehr kleine Dateigröße und es funktioniert plattformübergreifend. Deshalb ist das so wahnsinnig praktisch. Wir können das überall quasi nutzen. Da müssen nicht besonders viele Voraussetzungen für gegeben sein.
Ja, und die Tatsache, dass jeder selbst mit ein paar Klicks auch GIFs selber erstellen kann, ist natürlich auch ein großer Vorteil.
Welche Auswirkungen die Übernahme von Giphy durch Facebook hat, das hat euch Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein zusammengefasst. Und laut GIF-Erfinder Steve Wilhite wird GIF gar nicht GIF ausgesprochen, sondern GIF.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Streit in der AfD darüber, wie mit Andreas Kalbitz umgegangen wird, dem ehemaligen Chef der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion. Am Freitag hat der Bundesvorstand der Partei beschlossen, Kalbitz auszuschließen, weil er seine Mitgliedschaft in einer mittlerweile verbotenen Neonazi-Organisation verschwiegen haben soll.
Wer Mitglied in einer militanten Neonazi-Organisation gewesen ist, wie der HDJ, kann kein Mitglied der AfD sein, das ist nichts Neues.
Das sagt die stellvertretende Bundessprecherin Beatrix von Storch. AfD-Chef in Thüringen, Björn Höcke vom völkisch-nationalistischen Flügel, spricht von Verrat.
Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat. Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen.
So, und jetzt ganz neu. Heute hat sich die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion demonstrativ hinter Kalbitz gestellt und mit 18 von 21 Stimmen beschlossen, Kalbitz darf trotz Parteiausschluss Mitglied der Fraktion dort bleiben. Beobachter glauben jetzt, dass die Partei ja sich spalten könnte, es eine Abspaltung geben könnte, dass da etwas passieren könnte. Marcel Lewandowski ist Politikwissenschaftler an der Universität in Florida, University of Florida, und er hat da eine ganz andere Einschätzung, Herr Lewandowski. Sie glauben nicht, dass sich die AfD über den aktuellen Streit spaltet. Warum nicht?
Das glaube ich aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen haben wir oder kennen wir solche Streitigkeiten in der AfD seit ihrer Gründung. Und die Akteure wissen, dass eine Spaltung ihnen im Grunde genommen keine Vorteile bringt. Sie würden in einer relativ homogenen Wählerschaft, was die Einstellungen angeht, miteinander konkurrieren. Und im Grunde könnte es dann sozusagen zu einem Radikalisierungs- und Überbietungswettbewerb kommen. Meuthen ist zudem innerparteilich nicht in der Offensive, sondern er muss sich mit denjenigen, die ihn unterstützen, gegen die Angriffe des ehemaligen Flügels, der eine relativ große Unterstützerschaft auch innerhalb der Partei hat, verteidigen. Und im Grunde genommen kann sozusagen Björn Höcke sich als derjenige aufschwingen, der die Einheit der Partei will. Und dann dadurch steht natürlich Meuthen in der Defensive da, als Spalter sozusagen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird.
Sind dann diese internen Querelen dann einfach nur Show und beide Strömungen dulden sich nicht nur, sondern haben sich längst gegenseitig akzeptiert, um möglichst eine breite Wählerschaft anzusprechen?
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb der AfD immer noch einen gewissen Binnenpluralismus gibt. Das zeigt sich auch. Aber die AfD ist weniger stark über ideologische Fragen gespalten oder über Fragen der beispielsweise Integrationspolitik, da gibt es relativ große Einigung, sondern über strategische Divergenzen. Und ich glaube, dass es auch beim Vorgehen von Meuthen genau darum ging. Also und insofern war das auch authentisch, wenn man so will, denn die Idee dahinter war ja, bürgerliche Wähler nicht abzuschrecken. Die Frage ist, wir sehen in Studien, dass die Wählerschaft der AfD sich im Grunde genommen ideologisch schließt, also homogener wird. Es ist insofern also fraglich, ob es überhaupt diese bürgerlichen Wähler gibt, von denen Meuthen noch ausgeht, dass sie zu erreichen seien.
Aber Menschen wie Beatrix von Storch, wir haben ja gerade gehört, sie spricht sich gegen Kalbitz aus. Hat sie dann eventuell in ein paar Jahren überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwie überhaupt in der Partei die Hand heben zu können und sagen zu können, wir sprechen hier noch mit, die Meutens und die von Storchs?
Ja, sowas ist natürlich relativ schwierig abzusehen. Aber was wir sehen können, ist tatsächlich, dass die AfD sich in den letzten Jahren und vor allem auch natürlich seit ihrer Gründung ganz stark ideologisch radikalisiert hat. Die AfD ist eine klassische populistische rechtsradikale Partei geworden, die es sie auch in anderer Form in Europa gibt. Und im Grunde genommen geraten durch solche Versuche, extreme Mitglieder oder extremistische Mitglieder auszuschließen, diejenigen, die für ja in eine im Vergleich noch etwas moderatere Politik eintreten, immer mehr ins Hintertreffen. Im Grunde genommen würde ich sogar sagen, das ist ein Pyrrhussieg für die Akteurinnen und Akteure Meuthen und könnte tatsächlich dazu führen, dass die innerhalb der Partei ein Problem bekommen, kurz oder lang.
Nochmal kurz zur rechtlichen Situation. Also die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion will Andreas Kalbitz als Mitglied behalten. Ist das dann rein rechtlich überhaupt möglich momentan?
Also wenn man sich das Fraktionsgesetz in Brandenburg ansieht, dann werden Fraktionen ja gebildet von Parteimitglieder, den entsprechenden Parteimitgliedern oder aber von denjenigen, die von der Partei als Wahlbewerber aufgestellt wurden. Das ist bei Kalbitz der Fall. Insofern, wie auch schon der Parteienrechtler Martin Morlock ausgeführt hat, insofern könnte man, glaube ich, sagen, dass dieser Ausschluss nicht unbedingt rechtskräftig ist. Das bezog sich dann eher auf die Mitgliedschaft in der Partei selbst. Aber wir sehen auch, dass die AfD-Fraktion in Brandenburg eine gewisse Autonomie genießt, die sie hier auch genutzt hat.
Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler an der University of Florida, sagt, bei der AfD ist keine Abspaltung in Sicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
500 Milliarden Euro, so umfangreich soll es sein, also eine halbe Billion Euro. Das Hilfsprogramm, damit die Wirtschaft in der EU wieder auf die Beine kommt oder weiter auf festen Beinen steht nach der Corona-Krise. Dieses Hilfsprogramm haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron heute vorgestellt bei getrennten Pressekonferenzen in Berlin und Paris. Reden wir darüber mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Detjen. Stefan, was genau haben die beiden da vor, Merkel und Macron?
Naja, die haben eine wichtige Ergänzung dessen vor, was in Europa schon an Hilfen im Rahmen der Corona-Krise geleistet wird. Wir hatten ja schon Beschlüsse der europäischen Finanzminister im Umfang von 500 Milliarden Euro, mit denen etwa Kurzarbeit in europäischen Ländern finanziert werden soll, die entsprechenden Zuschüsse gewährleistet werden sollen. Aber jetzt kommt noch mal ein ganz dicker Batzen drauf und der war besonders schwierig. Das war der Teil, wo viele gesagt haben, jetzt braucht Europa eigentlich Eurobonds, also gemeinsame Schuldverschreibungen. Deutschland, andere waren dagegen und haben gesagt, das muss man anders lösen. Und in dieser Initiative wird nun zunächst mal ein technischer Vorschlag entwickelt, wie das gehen kann. Dieser Vorschlag besagt, dass die Europäische Kommission ermächtigt werden soll, ihren Haushalt durch eigene Kredite der EU-Kommission aufzustocken, für die dann die Länder eben nicht gesamtschuldnerisch, also die haften nicht für alle, sondern entsprechend ihrer Haushaltsanteile dafür. Über 20 Jahre soll das zurückgezahlt werden. Und das war ein zweiter wichtiger Punkt, die Mittel, die besonders von der Krise betroffene EU-Mitgliedsländer dann aus diesem Recovery-Fonds erhalten sollen, die werden nicht als Kredite wie in der Euro-Krise damals ausgezahlt, sondern wirklich als nicht mehr zurückzuzahlende Zuschüsse direkt in deren Staatshaushalte. Angela Merkel sagte dazu eben:
Das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
Und jetzt ging es natürlich darum, dass die beiden, Merkel und Macron, fast eine Stunde haben sie eben aus Berlin und Paris in einer gemeinsamen Videoschalte mit uns Journalisten gesprochen, also dass die ein starkes Zeichen setzen wollen, nicht nur kurzfristig für diesen Fonds, sondern auch dafür, dass Europa seine längerfristigen, schon bestehenden Ziele auch in der Krise, nach der Krise weiterverfolgt, etwa die Klimaziele, sagt Emmanuel Macron.
Branche für Branche soll die europäische Erholung begleitet werden durch entsprechende Konditionalitäten im Bereich Klima, Biodiversität und Umwelt.
Also Emmanuel Macron hier in der Stimme der deutschen Übersetzerin, der sagt, Europa soll danach auch unabhängiger sein, soll seine Autonomie stärken, wichtige Infrastrukturen, wichtige Branchen in Europa stärken, europäische Champions auch auf dem Weltmarkt ertüchtigen.
Wir gehen mal ein paar Wochen zurück mit den Gedanken. Da war die Diskussion um die Eurobonds. Vor allen Dingen die Italiener haben sich die wirklich stark gewünscht. Das ist jetzt wahrscheinlich ein richtiger Schritt oder ein wichtiger Schritt in Richtung Italien, dass sie eben Gelder bekommen. Aber ist das jetzt ein deutsch-französischer Vorschlag? Was ist denn mit den anderen Ländern in Europa?
Ja, in der Tat. Also das ist ein deutsch-französischer Vorschlag, der regelt, dass besonders schwache, auch nach der Euro-Krise von Schulden besonders belastete Staaten hier Gelder von den reicheren, weniger getroffeneren, leistungsstärkeren Staaten erhalten sollen. Also ein Stück Umverteilung in Europa. Im Augenblick ist das eine deutsch-französische Initiative, die eingebracht wird, die der EU-Kommission präsentiert werden soll. Ursula von der Leyen hat den Auftrag des Europäischen Rates, also der Regierungen, bis nächste Woche, bis zum 27. Mai einen Vorschlag vorzulegen. Es ist klar geworden, Deutschland und Frankreich haben sich hier intensiv mit der EU-Kommission abgestimmt. Die EU-Kommission wird also wahrscheinlich weite Teile oder das Ganze als Grundlage ihrer Kommission übernehmen. Aber dann kommt die eigentlich ganz große Hürde, denn um diesen Fonds, um diese Kreditermächtigungen der EU-Kommission umzusetzen, müssen alle Parlamente aller Mitgliedstaaten zustimmen, der Deutsche Bundestag. Alle 27 müssen in den Parlamenten zustimmen. Das ist schon klar, das wird ein schwieriger und langer Weg.
Aber wenn es geschafft würde in ein paar Wochen, für wie wirkungsvoll hältst du das alles?
Naja, ich glaube, zunächst mal ist das ein wirklich dringend nötiges und lange überfälliges Signal auch deutsch-französischer Zusammenarbeit, das Merkel und Macron hier ausgesandt haben. Und sie haben sehr deutlich gemacht, dass man sich da, dass man sich in einem Europa bewegt, das unter Angriff ist sozusagen, unter dem viralen Angriff, aber auch unter dem Eindruck auseinanderstrebender Kräfte in Europa, Ost, West, Nationalisten, Populisten, Verschwörungstheoretiker, all das schwingt im Hintergrund mit. Und Angela Merkel sagte:
Deshalb sind Zeiten einer solchen Krise auch immer Zeiten eines Kampfes, kann man sagen, eines Eintretens für eine Idee. Und Deutschland und Frankreich treten hier für die europäische Idee ein.
So, höchste Zeit, würde ich sagen. Und die Bewährungsprobe kommt jetzt, ob das dann möglicherweise ab Juli, ja dann auch unter deutscher Ratspräsidentschaft, verwirklicht werden kann.
Milliardenhilfen für die EU-Wirtschaft. Ein erster Schritt der wirtschaftsstarken Länder Frankreich und Deutschland heute. Hintergründe von Stefan Detjen aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alles, was Elon Musk so macht, ist entweder sehr unterhaltsam oder mal erstaunlich oder mal spannend oder auch zum Kopfschütteln. Eines seiner Unternehmen, SpaceX, das schießt ja seit einem Jahr alle paar Wochen kleine Satelliten in die Umlaufbahn der Erde, sogenannte Starlink-Satelliten. Und das ist doch recht spannend. Die sollen in abgelegenen Gebieten für eine gute Internetverbindung auf der Erde sorgen. 422 Starlink-Satelliten sind schon da oben. 12.000 sollen es in ein paar Jahren sein oder sogar noch mehr. Und gestern sollten wieder 60 ins All geschossen werden. Der Start wurde verschoben, aber Astronomen beruhigt das jetzt sehr wenig. Sie fürchten nämlich, dass irgendwann vor lauter Satelliten die Sterne nicht mehr so gut zu beobachten sind und auch schlecht fotografiert werden können. Astronomin Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Also die ersten Tage, nachdem die Starlink-Satelliten da oben sind, da sieht man das ja sehr deutlich, Frau Liefke, wie so eine Kette aus Pünktchen, die vorbeifliegt. Bleibt das dann so?
Also es ist ja so, diese Ketten ziehen sich im Laufe der Zeit auseinander. Das heißt also, wenn man unmittelbar nach dem Start schaut, also ein paar Stunden später, dann sieht man die noch ganz, ganz eng zusammen und am nächsten Tag sind die dann schon sozusagen auf Handbreite verteilt und ja, über die nächsten Tage und Wochen verteilen sie sich dann immer weiter, bis man gar nicht mehr merkt, dass die einzelnen Satelliten zusammengehören. Die werden dann auch nicht mehr ganz so hell, also die werden dunkler im Laufe der Zeit, zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge. Also auffällig sozusagen sind sie in erster Linie in den ersten Tagen und Wochen nach dem Start.
Wer sich einen Nachthimmel anschaut, der sieht ja auch andere Satelliten. Das sind ja jetzt nicht nur die Starlink-Satelliten, die wir sehen. Wir können auch die ISS zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Tagen beobachten. Aber warum stören die Starlink-Satelliten die Astronomen so ganz besonders?
Es geht letztendlich um die schiere Masse. Also wenn man sich anschaut, was zurzeit an aktiven Satelliten am Himmel ist, dann sind das unter 2000. Und wir reden bei Starlink über 12.000 Genehmigte plus 30.000 weitere Beantragte. Die sieht man natürlich nicht alle gleichzeitig am Himmel, aber trotzdem wären das insgesamt dann viel, viel mehr, als wie wir derzeit haben.
Welche Aufnahmen werden da dann gestört?
letztendlich jeder, der irgendwo den Himmel fotografiert, hat dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so einen Satelliten einmal quer durchs Bild fliegen. Das ist für Aufnahmen, wo es um große Bildfelder geht, wo man zum Beispiel also den Himmel nach bestimmten Dingen einfach durchsucht, gar nicht weiß, wo man was findet, viel, viel schwieriger als für Bilder, wo man nur ein einzelnes Objekt zentriert und sagt, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt exakt gerade da durchfliegt, ist nicht ganz so groß. Aber letztendlich werden alle astronomischen Messungen, in erster Linie Helligkeitsmessungen, aber halt eben auch speziellere Messungen dadurch gestört.
Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, dass die Starlink-Satelliten ja etwas abschwächen von der Intensität her, also werden nicht mehr ganz so hell sein. Starlink bzw. SpaceX hat das ja auch versprochen. Heißt, selbst wenn da 12.000 da oben sind, ist es nicht ganz so schlimm, weil sie dann doch nicht so hell sind?
Sind zwei verschiedene Dinge. Einmal ist es die Sache, was sehen wir davon mit bloßem Auge und was ist dann hinterher auch tatsächlich auf den Bildern drauf. Also man braucht die Satelliten nicht mit bloßem Auge zu sehen, um dass sie sich trotzdem auf den Bildern als Spuren bemerkbar machen. Das, was wir hier jetzt halt eben tatsächlich ja so auffällig sehen, ist halt sozusagen ja nur die Spitze des Eisberges.
Was denken Sie denn, wie wird der Himmel in 10 Jahren aussehen nachts?
Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Man bemüht sich ja jetzt beispielsweise auch gerade bei Starlink darum, halt eben tatsächlich Verdunklungsmaßnahmen zu erreichen. Da sollten jetzt halt eben auch gerade in den nächsten Wochen Tests erfolgen, ob die neuen Ideen, die man da hat, ob die erfolgversprechend sind. Aber es macht natürlich auch einen Unterschied jetzt eben tatsächlich im Hinblick darauf, sehe ich die Dinger, nehme ich sie wahr, das ist ein Aspekt, oder sind sie dann halt eben aber tatsächlich da und lauern im Verborgenen sozusagen auf den Astrofotografen, auf den Wissenschaftler, der da seine Aufnahmen und Messungen macht. Man kann sich natürlich streiten über Sinn und Unsinn dieser riesengroßen Satellitenmengen, ob SpaceX, ob Starlink das leistet, was man damit erreichen möchte, nämlich ja, satellitengebundenes Internet, ob man das nicht vielleicht auch anders, einfacher und vermutlich sogar kostengünstiger realisieren kann als mit zehntausenden Satelliten in der Erdumlaufbahn, das muss ich noch rausstellen.
Wie will SpaceX denn eigentlich die Satelliten dunkler bekommen?
Man hat ursprünglich mal ausprobiert, die ja in Anführungsstrichen dunkel anzumalen oder zumindest Teile davon abzuschatten. Das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt versucht man das ja über eine Art Schutzschirm und halt eben auch die Drehung der Satelliten. Das muss aber tatsächlich erst noch getestet werden, ob das tatsächlich funktioniert.
Was kann man denn dagegen tun, dass so Firmen wie SpaceX ganz unkontrolliert Satelliten ins All schießen?
Ja, im Prinzip gar nichts. Also zurzeit ist es ja beispielsweise so, die US-amerikanischen Behörden genehmigen die Starts und sozusagen genehmigen halt auch das Einnehmen der Satellitenbahnen, sozusagen ist eine Art Reservierung. Aber im Großen und Ganzen gibt es nicht wirklich eine Handhabe für Privatpersonen oder Firmen, die verbieten kann, dass man da oben im Weltall irgendwas tut. Das Weltall gehört letztendlich irgendwo jedermann und man könnte jetzt sagen, da müssten Regeln her, die so ein bisschen das dann doch einschränken, was man da oben treiben darf oder eben auch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, guck mal, die Twilight-Saga, ganz schön säuberlich sortiert da im Hintergrund. Oder alles voller Krimis oder was Klassisches von Goethe oder Fontane. Oder das gibt's ja auch, ein trauriges, ziemlich leeres Bücherregal bis auf ein paar lustige Taschenbücher aus Entenhausen. Bei den ganzen Videoschalten haben wir auf einmal Einblicke in Wohnzimmer und sehen im Hintergrund Bücherregale unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Experten oder von Prominenten, die per Schalte im Fernsehen oder irgendwo im Netz auftauchen. Und inzwischen gibt es sogar einige Leute, die ganz genau hinschauen und wissen wollen, was lesen denn eigentlich die Leute? Also Joe Biden, Robert De Niro, Kate Blanchett. Was haben sie in ihren Bücherregalen stehen und was sagt das über sie aus? Und wer zum Teufel sortiert eigentlich sein Bücherregal nach Farben? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich mit diesen Fragen beschäftigt.
Will Reeve hatte eigentlich alles richtig gemacht für seine Videoschalter aus dem Homeoffice. Wie sich das für ihn als Korrespondenten vom US-Sender ABC gehört, sitzt er vor einem schicken Bücherregal, während er live berichtet. CBS and UPS say initially the final leg of- Blöderweise hat Will die Kamera etwas zu tief eingestellt und so ist ganz unten im Bild zu sehen, dass er zwar Hemd und Jackett, aber keine Hose trägt, nur nackte Männerbeine. Bei der Moderatorin im Studio ist ein leichtes Grinsen zu erkennen.
Very cool, we love it, Will, thank you.
Immerhin sind in Wills Regal ein paar ansehnliche Bücher dabei, zum Beispiel ein dickes Sachbuch über Wein. Der Mann ist offensichtlich ein Kenner.
Sobald ich das natürlich ins Bild rücke und mir dessen bewusst bin, dass andere gucken, ist es schon als Statussymbol gedacht.
Das ist Corinna Haas, Bibliothekarin am Kulturinstitut ICI in Berlin. Auch sie saß bei ihren Homeoffice-Konferenzen schon ein paar Mal vor einem ihrer Regale.
Ich habe schon versucht, die chaotischen Ecken nicht ganz so deutlich zu zeigen, sondern die ein bisschen schicker aussehen, ins Bild zu rücken.
Allerdings wohl nicht so offensichtlich wie Schauspielerin Cate Blanchett.
I prefer it in a way. I think it's probably harder for you.
In ihrer Schalte mit einer Late-Night-Show sitzt sie ziemlich nah vor ihrem Regal, sodass die Bücher ganz gut zu erkennen sind.
Ja, und sie guckt da auch so hin, damit man dann mit ihr dahin guckt.
Mit dabei sind zum Beispiel das Sachbuch Postkapitalismus, außerdem ein Buch über Moskau in den 30er Jahren und etliche dicke Bände des Oxford Dictionary.
Das gibt es eben entweder online oder ist ganz in die Wikipedia übergegangen. Und sich das dann so ins Regal zu stellen und da auch so ostentativ drauf zu gucken, das hat schon was sehr Gewolltes. Also vielleicht täusche ich mich, aber es sieht so ein bisschen so aus, als ob jemand sie beraten hätte und gesagt hätte, also das macht jetzt einen seriösen, gebildeten Eindruck oder so. Es wirkt ein klein bisschen unzeitgemäß.
In den vergangenen Wochen haben wir wirklich viele Bücherregale zu sehen bekommen. Zum Beispiel von Joe Biden, der natürlich auch eine Amerika-Flagge und einen alten Football im Regal platziert hat. Oder auch von Prinz Charles, bei dem erstaunlich viele Bücher über Pferde mit dabei sind.
Sagt viel über uns aus, so ein Bücherregal und auch was wir nach vorne stellen und so, ne?
Das ist Maria Christina Piwowarski, Buchhändlerin aus Berlin.
Erinnerst du dich, als man sich noch gedatet hat früher und zum ersten Mal in eine fremde Wohnung kam? Und ich finde, da ist das Bücherregal, also für mich zumindest auch immer noch the place to be und auch der Ort, an dem ich, was bestimmt nicht ganz haltbar ist, aber an dem ich immer versuche abzulesen, im wahrsten Sinne des Wortes, was habe ich da für einen Menschen vor mir?
Manches hält sie in ihrem eigenen Regal aber auch versteckt.
Ich habe auch tatsächlich noch meine Pferdebuchsammlung, als ich 13 war. Da weiß ich, die brauche ich demnächst nicht mehr. Ich kann mich aber auch nicht davon trennen. Und die stehen tatsächlich in der zweiten Reihe. Aber gar nicht, weil ich mich so krass dafür schäme, sondern weil sie einfach unglaublich hässlich sind.
Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sind die Bücher sortiert? Bei Maria Christina Piwowarski ist das meiste geordnet nach ungelesen und gelesen und nach Alphabet. Das ist praktisch, wenn auch nicht so Instagram-tauglich, wie große Bücherwände, die ganz harmonisch nach Farben sortiert sind.
Ich hasse es. Ich finde immer, wenn man die Inhalte, und es geht ja um die Inhalte, klar, Bücher sind toll gestaltet und kann sich da auch ganz viel optisch und haptisch über so ein Buch freuen, aber wenn das alles keine Rolle mehr spielt, weil man Sachen zusammenstellt im Regal, die nur weil sie von der Äußerlichkeit her ein schönes Bild geben, dann finde ich das immer unglaublich schade.
In den USA gibt es sogar Online-Shops, die gebrauchte Bücher nur nach Farben verkaufen, und zwar meterweise.
Ist nicht wahr, ist nicht dein Ernst.
Doch, im Herbst zum Beispiel kaufen die Kunden besonders gerne Braun, Orange und Terrakotta, sagen die Betreiber. Was in den Büchern steht, egal. Hauptsache es sieht gut aus, zum Beispiel auch in der Videokonferenz. Buchhändlerin Maria Christina Piwowarski setzt sich bei ihren Videochats aus dem Homeoffice übrigens extra nicht vor ihr Regal, sagt sie, sondern einfach vor eine weiße Wand.
Das lenkt mich selber so ab, dass ich das den Leuten, die mit mir Videokonferieren, immer ersparen will. Und ich finde so Bücherwände in Videokonferenzen, so schön sie sind, mich lenkt das immer unglaublich ab.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.